Dreierkette VBA, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette VBA.
Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist. Wenn er gerecht gewesen wäre in diesem Jahr, dann wäre der FC Schalke 04 deutscher Meister geworden. Ja, wie wir letzte Woche noch besprochen haben, fangen wir jetzt jede Woche mit einem Zitat aus der Welt des Fußballs an. Und ihr wisst natürlich, von wem dieses große Zitat stammt und von welchem Tage.
Ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich weiß auch, welcher Tag es ist. Ich finde es schade, dass ich damals als Bayern-Fan noch nicht alt genug war, um das mitzuerleben. Denn ich denke, das wäre auf jeden Fall ein crazy Tag gewesen. Aber ich denke, du freust dich sehr, dass du als Schalke-Fan nicht alt genug warst, um das mitzuerleben.
Ja, ich habe es offiziell miterlebt, also biologisch, aber ich habe es natürlich nicht wahrgenommen. Aber jetzt sagt mir doch mal, ihr zwei Fußballexperten, von wem stammt denn das Zitat?
Ja, Noah sieht ein bisschen verdutzt aus, oder weißt du es, Noah?
Assauer.
Rudi Assauer, ja.
Genau, richtig.
Nach der 4-Minuten-Meisterschaft.
Genau, wenn richtig, das jetzt die ganze Zeit irgendwelche Schalke-Zitate werden, dann können wir auch gleich hier aufhören eigentlich.
Ich wollte sagen, das...
Ich wollte nur mal direkt mal die Machtposition des Moderators natürlich direkt ausnutzen und das erste Zitat auf Schalke beziehen. Und es hat ja auch einen kleinen aktuellen Hintergrund bezüglich Fußballgott. Wir werden später noch darauf zurückkommen und Gerechtigkeit und Ähnliches im Fußball. Also noch zur Auflösung für alle. Das war das Zitat von Rudi Assauer, wie Hannes und Brian gerade schon richtig gesagt haben, auf der Pressekonferenz nach der 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke 2001. So, schön in die Folge gestartet, aber trotzdem die wichtigste Frage wie jede Woche erstmal. Jungs, wie geht's euch?
Irgendeiner muss starten. Mir geht's gut. Ja, ich fange jetzt an. Ja, Jungs, schön euch zu sehen. Auch wenn es nur in der Kamera ist. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Mir geht's gut. Seitdem wir uns gesehen haben, ist wie lange her?
Eine gute Woche.
10 Tage oder so. Genau. Mhm. Nee, eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt angefangen zu arbeiten. Ich nutze gerade meine Mittagspause, um die Podcast-Aufnahme zu machen. Aber nee, es läuft alles ganz gut. Ich war das Wochenende hier in DC am Samstag unterwegs, weil es einen offiziellen Tag der Botschaften gab. Das müssen wir mal in Berlin einführen, wenn wir was zu melden haben in Berlin. Da machen alle...
Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir irgendwann mal was zu melden haben in Berlin. Gell? Gehen wir einfach mal davon aus.
Es steht in meinem Lebensplan. Egal als was. Als Latin Representative. das ist ein Tag. Also das ist jetzt am nächsten Wochenende auch. Am Samstag hatten jetzt alle Embassies, die nicht zur Europäischen Union gehören, hatten Tag der offenen Tür. Ich habe mich mit ein paar Leuten getroffen. Wir waren eine Gruppe von circa 7, 8 Leuten und sind dann zu verschiedenen Botschaften gegangen. Und die hatten halt wirklich Tag der offenen Tür, haben nationale Getränke angeboten, nationale Gerichte. Das war richtig cool. Ich war in der usbekischen Botschaft, ich war in der peruanischen, ich war in der albanischen, ich war in der chinesischen, die war riesig. Also das war echt unfassbar. So chinesische Botschaften in den USA. Crazy. Ganz, ganz großen Dank. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aus der Botschaft aus Bangladesch uns zuhört, aber falls es irgendjemand tun sollte, vielen Dank fürs Essen. Da gab es richtig, richtig leckeres Essen. Und gestern war ich noch mit einer Gruppe von anderen deutschen Praktikanten hier in DC, waren wir in Philadelphia. Ich habe ein Philly Cheese Steak gegessen. Habt ihr das mal gegessen, Jungs?
Nee, aber ich habe schon davon gehört. Muss legendär sein. Also wird ja quasi in jedem Film erwähnt, der irgendwie in Philadelphia spielt.
Also, boah, man kann es machen, man muss es machen, wenn man dort ist, aber 1000-mal lieber ein Döner, 1000-mal lieber eine Currywurst. Uns ging es allen danach so 2 Stunden schlecht.
Aber okay, dann erklär doch erstmal, was so ein Philly Cheesesteak ausmacht, und dann wirst du dich nicht mehr wundern, warum es dir danach schlecht ging.
Also ein Philly Cheesesteak ist weißes Brot, meistens ein Baguette, aufgeschnitten, und drin sind Zwiebeln, Minced Meat, also Hackfleisch, und eine Trüffel-Mayo und ziemlich viel von dem Minced Meat Fett. Und zwar richtig viel.
Und Käse.
Und Käse, das ist
auch
genau.
Käse, ja.
Aber der ist in der Mayo.
Die Provolone.
Der ist meistens damit reingemischt. Du siehst es eigentlich nicht. Habe ich euch kein Bild geschickt? Ich kann euch noch ein Bild schicken.
Nö.
Ein Ding kostet so $13, aber davon kannst du eine 4-köpfige Familie 2 Jahre ernähren.
Oder halt einen Ami.
Oder ein Abi. Nee, also ich weiß noch, wir hatten eigentlich geplant, mit der Gruppe dann noch so Seafood essen zu gehen, weil das ja auch typisch ist für Philly. Und so um 18.30 Uhr haben wir nochmal gesagt, so ja, wie schaut's aus? Und keiner von uns hatte Hunger. Also keiner konnte was essen.
Crazy.
Wisst ihr, in welchem Film Philly Cheesesteak gemacht wird? Den ihr mögt und ich nicht?
Avengers.
Nee.
In Creed?
Das spielt in Creed? Auch in Philadelphia. Ja, stimmt.
Ach, ja, stimmt, hey, da gehen sie ganz am Anfang. Also, ihr erstes Date haben sie doch in diesem Laden, wo sie Philly Cheesesteak essen, gell?
Da hat, glaube ich, auch Babish eine Folge drüber gemacht.
Ja. Was ich sagen wollte, ja, ihr habt es ja gesehen, ich bin auch natürlich die Rocky Steps hochgerannt und habe einen aus der Gruppe natürlich drum gebeten, ob er mich filmen kann. Das war ein bisschen cringe, aber ich hab's meiner Mama geschickt und sie war ultra happy, deswegen es hat sich gelohnt.
Es sah sehr agil aus, Hannes, es sah sehr agil aus.
Danke.
Brian, wie geht's dir? Wir haben uns ja gestern noch gesehen. Ich war bis gestern noch in Konstanz und saß dann 9 Stunden im Zug, wovon ich gleich auch noch ein bisschen erzählen muss. Aber wie geht's dir denn, Brian? Hast du die Graduation-Wochenende gut überstanden?
Ja, also ich war heute und gestern so, bin noch ein bisschen sozial ausgelaugt, ein bisschen antriebslos, weil irgendwie das war jetzt schon auch ein sehr intensives Wochenende mit der Graduierung und nochmal alle da und so weiter. Deshalb ein bisschen antriebslos, ein bisschen sozial ausgelaugt, aber an sich gut. Ja, ich meine, Wetter ist jetzt auch wieder so stabil heute gewesen und ja, jetzt fange ich schon vom Wetter an. Also ihr seht, es ist nicht so viel passiert in den letzten Wochen.
Du bist so deutsch, Noah.
Eigentlich, so deutsch. Eigentlich ist so viel passiert die letzten 3 Tage. Frage, Brian erzählt jetzt, irgendwie trotzdem vom Wetter.
Ja.
Ja, heute war so irgendwie so ein bisschen ein komischer Tag.
Aber ich
als Tag war das Kartoffelbrot, was ich gegessen habe.
Ich habe das ganze Wochenende Bilder von euch gesehen auf der Graduierungsfeier und du erzählst mir von irgendeinem Kartoffelbrot und von Wetter. Ja. Walle, wie geht's dir denn? Erzähl mal du, wie war's denn, Jungs? Ich gehöre ja eigentlich aus der Graduierung.
Brian, wir skippen dich jetzt.
Alter.
Das war jetzt richtig schlechtes Storytelling, mal ganz ehrlich.
I know.
Nein, also ich find's interessant, dass Brian sagt, er ist ausgelaugt, weil ich bin so am Arsch und also für mich war das ja ein Riesenaufwand, da nach Konstanz zu kommen und zurück für diese Graduation. Und Brian musste ja nicht mal die Stadt wechseln, sondern konnte sogar zu Hause pennen und alles. Ja, also ich bin Donnerstag von Berlin nach Ulm, habe dann Freitag gearbeitet in Ulm, bin am Samstagmorgen zu dieser Graduation da gefahren, wo wir dann nach über einem Jahr endlich mal unseren Abschluss offiziell überreicht bekommen haben. Das war aber irgendwie, also Brian, du warst im Nachhinein irgendwie total positiv eingestellt zu dieser Veranstaltung. Ich fand es eigentlich die reinste Shitshow, wenn ich ehrlich bin, weil du kriegst halt irgendwie so eine, wir saßen da einfach nur dumm rum in einem viel zu kleinen Hörsaal bei 400 Grad, wir haben nichts zu trinken bekommen. Es war wirklich, und dann lesen sie einfach von 100 AbsolventInnen die Titel ihrer Bachelorarbeiten vor oder Masterarbeiten und jeder kriegt die Hand geschüttelt und kriegst dieses gefakte Zeugnis, diese Kopie da überreicht, weil wir alle die Originalversion schon lang haben. Also das fand ich halt ein bisschen lächerlich, aber alles, was danach passiert ist, war sehr nice und hat echt viel Bock gemacht. Ja, Hannes, was gibt's?
Wisst ihr, also dumme Frage, aber wir haben ja das ganze Wochenende nicht geschrieben, warum hat es nicht im Audimax stattgefunden, sondern in diesem Mini-R-Gebäude?
Weil der renoviert wird, der Audimax. Die Uni Konstanz ist jetzt in einem gewissen Alter angekommen, wo man mal ein bisschen nachhelfen muss und deshalb, naja. Auf jeden Fall, das Endprodukt war dann, dass ich jetzt, man hört es vielleicht, bisschen krank bin, bisschen erkältet und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe heute den ganzen Tag nichts geleistet, liebe Leute. Ich lag den ganzen Tag im Bett. Das Einzige, was ich geschafft habe, war, meine Hemden in die Reinigung zu bringen, weil ich mittlerweile zu faul geworden bin, die zu bügeln und festgestellt habe, ich habe direkt vorne bei mir am Eck eine Reinigung, die Hemden für 1,50 macht. Ey, das ist geschenkt.
Hey, aber die haben wir ultra oft gesehen. Ich weiß noch, mit Brian sind wir sehr oft vorbeigelaufen, haben gesagt, wir fahren bis hierhin, um die dahin zu bringen. Ja, ja, stimmt.
Ja, ohne Scheiß. Ich dachte mir jetzt auch, was soll das? Warum soll ich denn meine Hemden noch selber bügeln, wenn die das doch auch für 1,50 machen?
Du nee, Elite. Bist einfach Elite, bist angekommen.
In der Elite angekommen. Nee, deshalb bin ich ein bisschen am Arsch. Ich versuche mich heute etwas zurückzunehmen, aber wenn Brian jetzt auch schon sagt, er ist sozial ausgelaugt, Hannes leidet noch von seinem Philly Steak und ich bin krank, dann können wir uns auch eine Stunde einfach anschweigen, Jungs.
fandest du dich gerade so witzig, weil ich sehe, du heulst gleich voll.
Ja, ich find's gerade wirklich witzig. Brian, du bist völlig desinteressiert, wie du da liegst, Mann. Wir sehen dich gar nicht. Und du liegst da irgendwie so drin und spielst die ganze Zeit an irgendwas rum.
Ne? Ich streck, wie sich's gehört.
Ja, sag doch mal. Jungs, also, ja, nee, Oder nee, komm, Brian, was wolltest du sagen? Ich wollte euch eigentlich nur dazu gratulieren, dass ihr da wart. Mich hat sehr gefreut, dass ich die Bilder gesehen habe, dass ihr auch mit der ganzen Gang unterwegs wart. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein bisschen Bilder gesehen habe. Ich dachte eigentlich, ihr macht viel mehr Bilder, Jungs. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ich schicke dir nachher 4000
Stories gemacht.
Ich schicke dir nachher noch ein paar Bilder.
Bilderscheiße, ey.
Okay, ja, danke.
Ein gutes Bild reicht.
Ja, aber ich hätte gern Bilder von Walle mit seinen Eltern gesehen. Ich meine, deine Eltern kenne ich ja nur. Das sind wirklich so zwei Goldstücke als Menschen. Aber nee, mich hätte es gefreut. Aber wie gesagt, ich habe ein paar Bilder gesehen und ich freue mich einfach für euch, Jungs. Und irgendwann mal, wenn Walle seinen Master zu Ende hat und du deinen Master zu Ende hast, Noah, dann gehen wir auf die jeweiligen Graduierungen. Und wenn ich meinen Master 2048 zu Ende habe, dann kommt ihr auch zu meiner Graduierung.
Safe. Nee, aber ich wollte auch noch mal kurz sagen jetzt. Safe, also ich fand es nicht so eine Shitshow wie Walle, ehrlich gesagt. Ich fand es eigentlich ziemlich okay, weil die Graduierung ging an sich nur für 2 Stunden. Und dafür war es dann, fand ich, schon okay, muss man sagen. Aber es war schon auch ziemlich warm in dem Saal. Aber es war jetzt schon mangels Alternativen. Und auf der anderen Seite war es ja auch ganz cool, dass wir zum Beispiel den Sektempfang jetzt für Insider auf K7 haben konnten und damit halt auch coolen Ausblick hatten, weil die alten Graduierungsfeiern waren ja immer vor dem Audimax und das ist eigentlich nicht so geil. Und wir hatten geiles Wetter und eine geile Party danach und einen schönen Sonntag. Schöne Sonntag!
Ja, deshalb sage ich ja gerade, alles um diese Graduierungsfeier war richtig nice, aber die Graduierungsfeier an sich fand ich irgendwie ein bisschen random. Aber gut, was soll's. Was ich auf jeden Fall am geilsten fand an diesem ganzen Wochenende, dass man ja wirklich echt viele Leute wieder aus dem Bachelor so gesehen hat, mit denen ja man normalerweise nicht so viel in Kontakt steht oder so. Okay, Brian zieht sich aus. Ja, okay, dankeschön. Und wirklich, ich habe so viel positives Feedback bekommen für unseren Podcast, wo ich mir dachte, Mensch, gibt ja noch ein paar Leute, die sich den Kram hier anhören. Da ging einem das Herz
auf, sag ich euch. Ich bin gestern auf dieser Fahrt nach Philly, saß ich neben einem, dem habe ich auch gleich unseren Podcast aufgeschwärzt. Aufgeschwärzt? Wie sagt man das?
Aufgeschwatzt.
Aufgeschwatzt. Ich hoffe, hört uns zu. Wenn ja, viele liebe Grüße, du weißt, wer du bist. Ich habe einen neuen Follower für uns gewonnen.
Stark. Jeder Follower Stark. Zählt, weißt du doch. Hannes, kann es eigentlich sein, dass du heute ein bisschen Delay hast irgendwie?
Ja, ich merke es gerade. Ich weiß nicht, woran es liegen kann, denn letztes Mal war es eigentlich ganz gut. Aber ja, ist halt so, da ballern wir uns jetzt durch und wir sind eh der beste transatlantische Fußball-Podcast, dann macht auch der Delay nichts.
Da kann man sich auch mal so ein bisschen technische Störungen, kann man drüber wegsehen.
Genau.
Das müssen wir mal in die Insta-Bio hauen. Der beste transatlantische Podcast der Welt. Fußball-Podcast. Das
haben wir doch schon gemacht, oder?
Noch nicht in die Spotify-Bio. Das muss ich noch ändern. Ich habe einen Text schon geschrieben.
Nein, okay. Digga, in die Insta-Bio, Digga.
Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Sorry.
Der beste, der wirklich auch der Nummer 1. Nummer 1.
Oh, Leute, ey. Hannes tanzt vor Freude, wenn er Teil der Nummer 1 sein darf.
Endlich Number 1.
Bevor wir zum Fußball gleich kommen, wir haben uns jetzt schon wieder ganz schön verschwatzt, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Bevor wir zum Fußball kommen, hatte ich noch eine Erkenntnis gestern. Wie gesagt, ich saß ja gestern 9 Stunden im Zug von Konstanz nach Berlin, aber quer durch die ganze Republik. Und ich hatte eine Erkenntnis, die wollte ich hier jetzt mit euch und vor allem mit unserer Hörerschaft auch teilen. Und man muss dem Ganzen vorwegnehmen, ich bin ja großer Bahnfan und ich fahre sehr viel und sehr gerne Bahn und ich genieße das eigentlich auch. Ich mag das sehr gerne. Und man muss auch dazu sagen, dass mein Zug gestern von Konstanz nach Berlin auf die Minute genau in Berlin angekommen ist. Also das fand ich richtig krass. Allerdings habe ich festgestellt, es gibt 4 Faktoren, die müssen erfüllt sein, damit eine Zugfahrt Spaß macht. Und jetzt ratet mal, was sind die 4 Faktoren? Was denkt ihr? Welche 4 Faktoren müssen erfüllt sein, damit eine Langstrecke-Zugfahrt Spaß macht? Brian.
Psychische Gesundheit und physische?
Nee, jetzt.
Noah. Ja, nee, alles okay. Ich hätte geantwortet, man braucht gute Begleitung, was zu snacken, gutes Entertainment. Und es darf nicht entweder richtig kalt oder richtig heiß sein, eins von beiden.
Hannes war nah dran. Also fangen wir an mit...
Also ganz kurz, ich habe mal krank eine Zugfahrt gemacht und das möchte ich nie wieder machen.
Ja, okay. Aber jetzt gehen wir mal oberflächlichere Faktoren. Also, Faktor 1, Feststellung. Man braucht immer eine Sitzplatzreservierung. Wer keine Sitzplatzreservierung macht, selber schuld. Das sind 4,50 Euro, die kann jeder investieren und deine Zugfahrt steht und fällt mit einem Sitzplatz. So, das ist Nummer eins. Und vor allem auch die richtigen Plätze buchen, aber das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Nummer zwei ist, nimm dir was zu essen mit. Wir hatten gestern nichts zu essen dabei, weil wir beide jeweils aus Hotels gekommen sind, hatten nichts zu essen und es war ja auch Sonntag. Das heißt, du konntest dir nirgendwo wirklich was kaufen. Und wir sind nur in Stuttgart umgestiegen und der Stuttgarter Bahnhof ist ja eine Baustelle. Das heißt, es gibt nur Scheiße. Dann haben wir gesagt, okay, wir essen in diesem Bordbistro. Wir sind 40 Minuten angestanden im Bordbistro für so eine Popelportion Pesto, Pasta für 12 Euro. Nie wieder. Also immer was zu essen dabei haben. Nummer drei, immer alle elektronischen Devices aufladen. Meine AirPods sind irgendwann leer gegangen und die Steckdose bei uns hatte irgendwie so einen Wackelkontakt oder einen Defekt. Das ist Horror, wenn deine AirPods leer gehen und du hast, oder allgemein deine ganzen elektronischen Geräte leer gehen und du hast keine Unterhaltung mehr. Was uns schon zu einem wichtigsten Punkt eigentlich führt. Punkt vier, immer, einfach immer Filme, Serien, Musik, Podcasts, keine Ahnung, alles runterladen. Dieses scheiß WLAN in dem ICE hat noch nie funktioniert. Ich habe wirklich, normalerweise lade ich mir immer alles runter. Gestern bin ich in den ICE eingestiegen und hatte nichts runtergeladen und es war ein Pain. Ich habe irgendwann mit meinen Daten gestreamt, weil dieses scheiß WLAN nie funktioniert. Da frage ich mich, warum? Ich hab zu meiner Freundin gesagt, wie kann das sein, dass wir FaceTime mit irgendwelchen Leuten, die auf irgendwelchen fucking Raumstationen im Weltall sind, aber wir kriegen es nicht hin, in einen ICE WLAN zu installieren. Warum nicht?
Also, weil mich freut es sehr, dass du dich so über die Deutsche Bahn aufregst. Aber zudem, dass das ab und zu einen Wackelkontakt gibt bei den Ladestationen, habe ich eine ganz witzige, kurze Story, bevor es zum Fußball kommt. Ich bin ja vor knapp einem Monat von Berlin auch nach Konstanz gefahren und musste dann wirklich 2 Stunden mein Ladekabel so halten, dass es lädt. Und es war eins von diesen Ladestationen, die zwischen den Sitzen sind. Dann, ich weiß nicht, wie das aussah, aber ich hatte halt, das war so unbequem. Ich saß dann so da mit der Hand die ganze Zeit da unten und ich durfte mich nicht bewegen. Wirklich, wenn ich so einen Millimeter gerückt bin auf die linke Seite, war es weg. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin eigentlich meistens ein Fan der Deutschen Bahn, aber ich kenne einige Leute, bei denen das nicht immer klappt.
Ja, ist ja das Problem. Ich liebe auch Bahnfahren. Das ist ja aber gerade das Problem, dass es halt einfach so viele Fails dann immer wieder gibt, wo es dann echt auch so Bahnfans das irgendwie schwer macht, dann doch noch an dem Produkt festzuhalten. Aber irgendwie, ich dachte, das löst jetzt mehr Begeisterung auf. Brian ist mal wieder mit seinen Nägeln oder seinen Fingern beschäftigt. Das ist abnormal. Wenn wir nicht über Fußball reden, Brian hört uns einfach nicht zu. Das ist der Wahnsinn.
Das stimmt einfach nicht, Alter. Ich höre euch zu, aber ich sehe
euch nicht. Er guckt nicht mal in die Kamera.
Ja, dann lass uns doch über Fußball quatschen.
Nein, das ist viel aber ganz passiert. Ganz kurz zu meiner Verteidigung. Ich muss sagen, ich höre selten durch die Augen zu. Das ist tatsächlich vielleicht eine Schwäche, aber auf der anderen Seite habe ich gerade interessiert zugehört und habe mir meine Gedanken gemacht. Vor allem, weil hinsichtlich des WLANs, da kann ich euch aufklären, auf der einen Seite ist natürlich der Zug sehr schnell und dadurch, dass sie auch über mobile Daten machen und die mobile Daten nicht so gut in Deutschland sind, dauert das alles eine Zeit, bis die das alles verändert haben. Aber mit Zug zu Zug wird es wahrscheinlich besser. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das mit den Steckdosen habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Das ist natürlich auch bitter. Und dritter Punkt, ja gut, das mit dem Essen ist natürlich jetzt eine Weisheit. Also das nennt man auch Dummheit, wenn man das so macht.
Nein, aber Entschuldigung, das sind ein paar Nudeln, die haben einen Wareneinsatz von 20 Cent. Ohne Scheiß jetzt. Warum muss das 12 Euro kosten? Also da habe ich kein Verständnis für. Wirklich nicht. Vor allem dafür, dass es so 3 Gabeln sind.
Ich finde es ja schon bemerkenswert. Du warst eine halbe Stunde bevor der Zug gefahren ist da und hast dir nur beim Steckenburger keine Brötchen geholt.
Ja, also Entschuldigung, okay. Wenn ich mir beim Schneckenburger Brötchen hole, dann zahle ich genauso 12 Euro. Und ich will halt meine warme Mahlzeit
cool.
am Tag.
Ich finde es cool, dass wir jetzt über die Bahnpreise diskutieren und bla bla bla, aber lass uns doch vielleicht für die Leute, die uns zum ersten Mal hören und denen wir versprochen haben, dass es um Fußball geht und jetzt 20 Minuten über was anderes quatschen, lass uns doch kurz zu Footy switchen und dann können wir weiter quatschen.
Hannes, das können wir gerne machen. Ich möchte dahingehend nur sagen, dass ich wirklich sehr, sehr oft in den letzten Tagen die Kritik bekommen habe und dass auch leider die Daten zeigen, die Spotify uns zur Verfügung stellt, dass ab dem Moment, wo wir anfangen, über Fußball zu reden, flacht die Kurve ab.
Ja, das haben uns schon alle gesagt. Es gibt mehrere Menschen, die gesagt haben, hey, ich höre euch ultra gern zu und eure besten Folgen waren die, wo es nicht um Fußball ging. Ja, danke.
Also das habe ich seit Folge 1 gesagt, möchte ich anmerken.
Hier zur Info für alle Nicht-Fußball-Fans, ihr könnt jetzt ausschalten, denn jetzt geht's los. Ja, viel passiert. Wir hatten DFB-Pokal, wir hatten einen riesen Bundesligaspieltag mit, möchte ich sagen, wilden VAR-Entscheidungen, mit einem Borussia Dortmund, das zum Leben wieder erwacht ist und zu einem immer noch kämpfenden FC Schalke und vor allem auch zu einer Hertha, die mal wieder 3 Punkte eingefahren hat, das war das, was mich eigentlich am meisten verwundert hat, diesen Spieltag. Da ist jetzt die Frage an euch Jungs, wo habt ihr Bock anzufangen? Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist.
Noah, mein Lieber, willst du anfangen? Oder ansonsten, dann würde ich kurz sagen.
Wir können ja von hinten nach vorne gehen, weil gestern gab es Zerfickungsalarm mal wieder. Kennt ihr, auf Twitter gibt es den Zerfickungsalarm-Spot, das ist so ein Bot, der immer postet, wenn es einen Zerfickungsalarm gibt. Also wenn irgendeine Mannschaft irgendwie haushoch gewinnt.
Und deswegen, Brian, wegen dem müssen wir echt noch anfangen zu piepen, das ist echt der Wahnsinn.
Ganz kurz, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Begriff Zerfickungsalarm von so weirden 16-, 17-, 18-jährigen Jungs in ihrer Abi-Zeit benutzt wird, wenn die feiern gehen. So auf Insta posten, Hashtag Zerfickungsalarm, Hashtag versteckt eure Mütter.
Digga. Also es gibt auf jeden Fall diesen Twitter-Bot, der heißt Zerfickungsalarm. Das ist ein automatisch generiertes System, das halt sofort den Zerfickungsalarm loslöst, wenn halt eine fucking Mannschaft mal irgendwie halt zerstört wird, wie gestern zum Beispiel die scheiß Wolfsburger. Okay. Ich meine, es macht auch natürlich als Freiburg-Fan kurz Spaß, wenn so eine Scheißmannschaft oder so ein sogenannter Verein wie Wolfsburg.
Hör auf. Ich sag's jetzt echt, hör auf mit diesem sogenannten Verein gegen Wolfsburg und gegen Leipzig, hör einfach auf.
Ja, Leipzig Noah, ist wirklich. Also, Noah, ich bin auch großer Fußballtraditionalist und Fußballromantiker, aber es nervt mich selbst nicht mittlerweile, weißt du, machst das nur noch, um Leute einfach zu nerven.
Genau. Ich glaube, das ist der pure Hass bei mir. Nee, auf jeden Fall, wir können ja damit.
Nein, weißt du, woher das kommt? Weißt du, woher das kommt? Weil ihr Freiburger, ihr seid so armselig, ihr habt nicht mal wirklich einen echten Rivalen und deshalb besucht ihr euch irgendwie so einen Quatsch.
Could be. Nein, aber mal Spaß beiseite, wir wurden ja auch dementsprechend zerfickt damals 6-0 und deshalb war es ganz cool, das anzuschauen. Hä, was ist denn los?
Und dann. Hannes, der Folgentitel steht jetzt schon: Zerfickungsalarm. Ja?
Und dementsprechend habe ich das mit gestern mit ein bisschen Genugtuung verfolgt, dass Wolfsburg da auf die Fresse bekommen hat. Und Adeyemi ist schon ein geiler Baller.
Ein Zerficker, dieser Adeyemi.
Also ich finde, das ist doch ein normales Wort aus dem Wortschatz.
Ja, klar, es ist ein normales Wort aus dem Wortschatz, aber ich weiß jetzt schon, also wenn ich meine Mama mal wieder sehe.
Dieses pseudo-amerikanische Getue und sich da irgendwie selbst zu canceln, wenn man mal ein paar problematische Worte sagt, hasse ich.
Ja, nee, aber wir canceln uns ja jetzt nicht, aber ich finde es einfach nur witzig. Und wie gesagt, ich weiß, wenn ich meine Mama das nächste Mal sehe, dann kriege ich auf jeden Fall einen kleinen Klopfer auf den Kopf wegen dem Wort.
Nee, ich dachte mir gerade so nur, was Brian gerade über das Selbstcanceln von problematischen Wörtern gesagt hat, das könnte auch von Boris Palmer kommen.
Ja. Können wir über den kurz reden?
Das ist interessant. Aber ich finde, das Wort ist doch jetzt nicht politisch problematisch. Das, was Palmer sagt, ist halt einfach rassistisch.
Kommen wir zurück zum Fußball. Wir sind etwas abgeschweift. Ja, eigentlich, also Dortmund meldet sich zurück, aber eigentlich ist es das, was mich jetzt noch am wenigsten interessiert von der ganzen Fußballwoche, die bisher passiert. Das muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber ich wollte jetzt von hinten und von vorne.
Ja, das finde ich okay. Wir können ja einfach weitermachen. Es gab ja nur ein Sonntagsspiel, weil es 2 Freitagsspiele gab. Und am Samstag war das erfreulichste Ergebnis für uns alle natürlich der Sieg vom FC Bayern. Ist aber natürlich keine Glanzvorstellung, wenn man gegen den SV Werder Bremen 2-1 gewinnt. Ansonsten glaube ich, also ich meine, natürlich reden wir gleich über dein Highlight des Wochenende, Walle. Aber ich denke, es ist auch interessant für euch zu erwähnen, dass einfach Hoffenheim 3-1 gegen die Eintracht gewonnen hat. Die Eintracht in dieser Saison in der Bundesliga wirklich keinen Fuß fängt und Glasner sich dann auf der PK wirklich teilweise komplett gerechtfertigt, bisschen aufregt, aber ich meine, wenn die nächstes Jahr in der Europa League spielen wollen, können die nicht gegen Hoffenheim 3-1 zu Hause verlieren, auswärts. Aber naja, jetzt, Walle, was geht?
Ja, also da direkt ein Gedanke dazu. Ich wollte es nämlich auch ansprechen, diese Glasner-PK, nur dass es alle mitbekommen. Also Glasner wurde zum wiederholten Male auf der Pressekonferenz nach eben einer Bundesliga-Niederlage von Frankfurt auf die, wie kann man es sagen, mangelnde Einstellung seiner Spieler angesprochen und es wurde hinterfragt und er hat sie dann eben wirklich richtig verteidigt und die JournalistInnen in die Mangel genommen, indem er ihnen nämlich die Einstellung nicht absprechen wollte. Und ich finde, da hat er auch einen Punkt. Also, sorry, Hoffenheim spielt gegen den Abstieg. Da kann man schon mal verlieren. Also, die schmeißen da auch alles aus. Die lassen da auch ihre, ihre Seele auf dem Platz, genauso wie Schalke ihre Seele auf dem Platz lässt in Mainz, genauso wie Stuttgart letzte Woche oder vorletzte Woche in Unterzahl gegen Dortmund gewinnt. Also das ist alles, das sind Abstiegskandidaten. Da kann man jetzt auch mal gegen Ende der Saison überraschend verlieren. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein Ding, dass man da, dass die Journalisten da jetzt schon wieder irgendwie die komischen, ja, die Einstellung hinterfragen müssen oder dadurch die Leistung von Frankfurt mindern. Das finde ich alles Quatsch.
Und ich meine, was man auch nicht vergessen darf, ist, Hoffenheim hat ja das Luxus, unter Anführungsstriche, dass sie nur auf einer Hochzeit tanzen, im Gegensatz zur Eintracht, die ja unter der Woche ein intensives Spiel hatten, was sie knapp gewonnen haben. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass sie dann mit einer hundertprozentigen Leistung gegen, wie du sagst, einen Abstiegskandidat, der die Seele auf den Platz lässt, antreten, und 3-1 kann durchaus mal passieren.
Auf jeden Fall. Sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Und gerade bei der Eintracht, die haben, man merkt schon auf jeden Fall, auch gerade jetzt in den letzten Spielen, zeigt sich halt diese enorme Belastung durch die Europa-League-Spiele und den DFB-Pokal. Es ist ja auch ähnlich bei Freiburg gewesen, dass man jetzt auch gemerkt hat in den letzten Spielen, da ist irgendwie die Luft raus. Gerade bei Vereinen, die jetzt, sage ich mal, nicht so drauf eingestimmt sind, so viele Spiele zu machen in einer Saison. Und ja, dementsprechend kann ich es auch nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, was sollen die denn sonst fragen?
So, ja, ich mein, ja, klar.
Ich verstehe nicht, auch bei Groß, sorry, Kuhl war damals cool nach dem Champions-League-Finale, dass er den Journalisten da angegangen hat. Generell muss man halt diese Post-Match-Interviews, jetzt gerade im Fall Groß, so hinterfragen. Aber die fragen jedes Mal das Gleiche. Warum regen sich die Leute drüber auf? Warum regen sich die Fußballleute drüber auf und sagen,
weil dieses immer... Nein, natürlich regen sie sich drüber auf. Du sagst, die fragen jedes Mal das Gleiche. Ja, aber als Trainer oder Spieler musst du dann halt auch jedes Mal die gleichen Fragen dir anhören und jedes Mal dann auch die gleiche Antwort geben. Also ich würde mich da auch irgendwann aufregen.
Klar, aber du kennst es, also wie Noah sagt, du kennst das Business. Wenn du als FC Bayern 5-0 gegen Hoffenheim verlierst, dann wirst du natürlich auf der PK drauf angesprochen. Wenn du als, Abstiegskandidat eigentlich ist es logisch, dass du dumme Sachen gefragt wirst, aber damit musst du einfach copen. Da gehe ich voll mit dir mit.
Ja, aber findet ihr das jetzt schlimm, dass der Glasner da so deutliche Worte gefunden hat? Also
Nö, gar nicht. Ich finde es nicht schlimm, aber ich finde, die erfüllen einfach beide Seiten ihre Aufgabe. Sowohl die Journalisten fragen halt ungemütliche und dumme Fragen und der Oliver Glasner antwortet halt so, wie ein emotionsgeladener Mensch halt antwortet.
Ich fand es auch völlig richtig, dass der da so emotionsgeladen geantwortet hat. Es war auch einfach die einzig richtige Reaktion, stellt sich vor seine Mannschaft. Ich finde, das kann man sich doch eigentlich wünschen. Damit eigentlich auch genug über das Spiel geredet. Es war natürlich ein großer Kracher am Freitagabend. Schalke gastierte bei der Mannschaft der Stunde, wie Brian zu mir noch gesagt hat am Samstag. War dann doch ein geiles Spiel. Aber auch ein kontroverses. Also man muss erstmal dem Ganzen vorwegnehmen, mal wieder Heimspielatmosphäre für die Schalke, wieder verdammt viele Auswärtsfans da gewesen, vor allem für ein Freitagabendspiel. Und vor allem hat Schalke auch einfach richtig gut gespielt. Ich habe das ganze Spiel live angeschaut, sie haben richtig gut gespielt, haben richtig gut mitgehalten, viele Chancen kreiert, hätten eigentlich viel mehr Tore schießen müssen. Habe ich vorhin gelesen, auch die schlechteste Chancenverwertung in der ganzen Liga. Und das hat man mal wieder gesehen am Freitagabend. Polter und ähnliche haben da wirklich und Bülter hat wirklich mehrere Chancen liegen lassen. Karaman noch einmal an den Pfosten geschossen. Also das war dann wirklich eigentlich unglücklich. Deshalb sage ich dem ganzen Elfmeter-Drama jetzt mal vorweg. Es war am Ende des Tages ein verdienter Sieg und vor allem für Schalke auch ein wichtiger Sieg. Jetzt mit 30 Punkten endlich mal aus der Abstiegszone raus und 2 Punkte Vorsprung auf die Relegation, auf den Relegationsplatz. Ja, ist der Elfmeter gerechtfertigt oder nicht? Sei mal so dahingestellt. Ich habe danach gesagt, wenn ich jetzt kein Schalke-Fan wäre oder es wäre nicht Schalke gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gegeben. Aber ich finde, es ist ein Kann-Elfmeter. Also ich finde, beide Parteien dürfen sich nicht beschweren. Einerseits, wenn er ihn pfeift, darf der Abwehrspieler sich nicht beschweren. Wenn er nicht pfeift, darf Bülter sich auch nicht beschweren.
Sehe ich genau wie du. Ich meine, es ist dann immer anders, wenn es den eigenen Verein angeht. Keine Ahnung, das haben wir auch 2010 bei der WM, als das Tor von Lampard eigentlich hinter der Linie war, also der Schuss, weißt, haben wir uns gefreut, dass es nicht gegeben wurde. Andersrum hätten wir uns natürlich aufgeregt. Ich habe mir heute ganz früh morgen die Highlights angeschaut. Man kann es pfeifen, man muss es nicht pfeifen. Und ich denke, in so einem Moment ist wirklich der Schiedsrichter die entscheidende Instanz und die Entscheidung war zu 50% richtig. Mich freut es natürlich sehr für Schalke, weil ich glaube, Noah hat es auch schon oft gesagt, ich habe es auch schon oft gesagt, aber dadurch, dass wir so viel darüber reden und mit dir so gut befreundet sind, dann ist das so unser Sorgekind. Und wir würden uns natürlich alle sehr freuen, wenn Schalke oben bleibt. Ich habe mich ein bisschen informiert und habe geguckt, welche die nächsten Spiele von Schalke sind. Schalke hat es ja danach mit Bayern nächste Woche zu tun, Frankfurt und Leipzig. Also der Spielkalender sieht überhaupt nicht freundlich aus für Schalke. Klar, es kann sein, dass die immer wieder 90 Minuten extrem fighten, aber irgendwann mal geht auch da die Luft raus. Aber natürlich wünschen wir uns, dass es klappt. Aber ich habe mir auch die anderen Spielpläne angeschaut von anderen Mannschaften. Ich habe mir angeschaut Schalke, Stuttgart, Hoffenheim, Bochum und
Augsburg.
Wer war noch dabei? Genau. Da von denen hat Schalke mit Abstand den schwierigsten Spielplan. Also es kann knapp werden, aber wenn die so spielen und mit so viel Leidenschaft, dann kann das was werden.
Ja, aber das hatten wir es ja auch letzte Woche schon drüber, dass der Spielplan echt hart ist, das Restprogramm.
Aber wie gesagt, ich finde wirklich das Bemerkenswerte gegen Mainz zu überwinden, ist auf jeden Fall stark, weil die wirklich auch gerade noch in Mainz selber. Du lachst, ja, aber ich finde die schon krass.
Bemerkenswert. Ja, nee, also zeigt auf jeden Fall Willenskraft.
Glasklarer Elfmeter, Digga. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass manche Leute nicht mehr verstehen, wie Fußball gespielt wird. Ist doch ganz klar, wenn jemand am Trikot zieht, ist es ein Foul und es wird bestraft.
Ja, okay, aber dann musst du aber zuerst das Bülter-Foul pfeifen. Also, hast du die Szene gesehen, Brian?
Dieses Bülter nicht, aber das den Elfmeter schon.
Ja, eben, also das ist ja die
Wie gesagt, gleiche Szene. Es war eine 50-50.
Nein, also um nochmal alle abzuholen. Also, der Ball kommt hoch in den Strafraum und Bülter zieht ziemlich eindeutig zuerst mal den Abwehrspieler, der ihn später faulen wird, nach hinten, wodurch der Abwehrspieler keine andere Chance mehr hat, als Bülter auch nach hinten zu ziehen. Nur mit dem Unterschied, dass Bülter ihn eben am Arm gezogen hat und der Abwehrspieler eben am Trikot und Bülter halt hinfällt dann. Und das ist dann irgendwie so die Grundlage, worauf der Schiri den Elfmeter gegeben hat.
Ja, bei so einer Rangelei kann es oftmals sein, dass entweder ein Offensivfoul gepfiffen wird, gar nichts gepfiffen wird oder ein Elfmeter gepfiffen wird. Also es ist wirklich eine Situation, wo der Schiri letztendlich entscheiden muss und als Schalke-Fan freust du dich, aber wäre es gegen Schalke gewesen, hättest du gesagt, nie, never wäre das ein Foul gewesen, weißt? Also es ist wirklich ein bisschen emotional. Aber
ich find, der Typ sieht jetzt auch nicht so krass, also der Bülter.
Er sieht nicht so krass aus, meinst du, als Mensch oder was?
Also ich weiß nicht, welche Wiederholung ihr habt jetzt bei
Eieiei, heute haben wir ziemlich Tonschwierigkeiten. Wir sind ziemlich durcheinander.
Ja, ja.
Okay, also alles in allem sind wir natürlich froh, dass wir die 3 Punkte haben. Und es war natürlich ein Kann-Elfmeter. Es war auch alles schwierig, was der Schiri danach im Interview gesagt hat, von wegen, ja, wenn es um so viel geht, dann muss er sich das anschauen und bla bla bla. Da hat auch Didi Hamann danach gesagt bei Sky im Interview, sorry, das geht gar nicht, so eine Aussage, du musst jede Entscheidung gleich bewerten, ob es jetzt die erste Minute am ersten Spieltag ist oder ob es jetzt Abstiegskampf am 30. Spieltag, 80. Minute oder von mir aus auch die, wie viele war es jetzt bei Schalke, glaube die 97. oder die 102. oder so, du musst es immer gleich bewerten, Foul ist Foul, kein Foul ist kein Foul und deshalb, das fand ich dann wiederum schwierig vom Schiri, aber alles in allem verdient der Sieg.
Aber auf der Seite zeigt sich ja auch, welches Geisteskind die Schiedsrichter sind, ne? Die denken halt auch mit einer Agenda. Es ist einfach so. Natürlich ist es ja auch Menschen. Aber ist ja auch zum Beispiel im DFB-Pokal-Spiel Freiburg gegen Leipzig, letzte Minute, Elfmeter gewesen. War kein Elfmeter. Aber das schauen sie sich nicht mehr an, weil es halt sowieso egal ist. Aber da kommt dann halt menschliches Verhalten mit Regeltechnik zusammen.
Also ganz kurz dazu, weil ich sehe ein bisschen dein verdutztes Gesicht. Noah, du sprichst wieder aus Sentimentalität raus, in meinen Augen, weil es war ein glasklarer Elfer.
War tatsächlich kein Elfmeter, das ist ganz interessant, aber das schauen sie natürlich nicht an. Nee, es war kein Elfmeter, de facto war es kein Elfmeter. Und deshalb, ja, schade, aber es ist natürlich mit einer Agenda. Doch, okay. Es ist tatsächlich kein Elfmeter gewesen.
Ich sag dir ganz ehrlich.
Es wundert mich nicht, dass Leipzig, dass RB den bekommt, aber...
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe die Szene gar nicht mehr gesehen, weil da stand schon wie viel? 6-0? 5-0?
5-1. Es stand 5-1. Und natürlich schaut man sich nicht nochmal an, aber eben, es ist die Agenda, die dahinter ist, zu sagen, ja, warum? Es ist ja nicht wichtig. Aber dementsprechend wird auch da wieder der VAR falsch angewendet.
Ja, die Anwendung des VAR wird ja immer wieder viel diskutiert und ja auch bei uns. Und ich muss sagen, ich habe neulich wieder einen sehr guten Vorschlag gehört von einem Moderator, den ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, von Buschi Buschmann. Ich habe es dir auch schon erzählt, Brian.
Ja.
Er hat ja vorgeschlagen, dass ein Videoschiedsrichter bzw. technische Hilfsmittel nur zum Einsatz kommen sollten als Torlinientechnik und bei Abseitsentscheidungen, weil es nur in diesen zwei Situationen keinen Ermessungsspielraum gibt, sondern nur in den zwei Situationen gibt es ein richtig oder falsch und alle anderen Entscheidungen sollten nur vom Schiedsrichter getroffen werden. Und den Vorschlag finde ich nämlich auch nicht so schlecht. Also entweder wir verändern den Videoschiedsrichter in seiner Anwendung oder wir schränken seinen Spielraum ein und geben den Schiedsrichtern auf dem Platz dadurch wieder mehr Macht zurück. Und das finde ich eben den spannenden Gedanken, dass wir denen wieder mehr Entscheidungsmacht zuspielen würden, weil sie dann, glaube ich, auch wieder selbstbewusstere Entscheidungen treffen würden und dadurch auch richtigere Entscheidungen.
Ja, finde ich einen echt guten Vorschlag. Den hatte ich bisher noch nicht gehört in der Form. Aber wie du sagst, wirklich Torlinie und Abseits sind die einzigen Momente, wo du wirklich so zwischen Schwarz und Weiß entscheiden kannst. Also entweder oder. Finde ich eigentlich einen ganz guten Vorschlag. Denn es gab ein paar Schiedsrichterentscheidungen jetzt am Wochenende, nicht nur in Deutschland, sondern auf dem ganzen Globus verteilt, die für viel Aufruhr gesorgt haben. Ich weiß nicht, ob ich kurz Zeit habe, die zu erwähnen. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich zwei, die ich meine. Ihr habt wahrscheinlich das Riesenspiel von Montpellier gegen Olympique Lyon mitbekommen. Wirklich nicht. Also ganz kurz dazu. Olympique Lyon gegen Montpellier in Lyon haben 5-4 für Lyon gespielt. 4 Tore von Lacazette und 4 Tore von El Yawahi. Das wird vielleicht mein Spieler der Woche, weiß ich noch nicht. Aber in der 90. Minute wurde halt ein Foul gepfiffen, was man pfeifen kann, nicht pfeifen kann. Der Schiri hat sich's angeschaut, er hat letztendlich gepfiffen. Und dann stand es 5-4 für Lyon. Und in Argentinien gab es am Sonntag den Superclásico, Boca gegen River. Da stand es auch 0-0 bis zur 90. Minute. Da gab es auch eine Szene, die man pfeifen kann, man nicht pfeifen kann. Es muss nicht sein. 1-0 für River Plate. Und dann gab es 4 rote Karten, also so wie es gehört in einem Superclásico.
7 rote Karten, Hannes.
4.
Nein, ich habe es vorher noch gesehen. 7.
7, really?
Ja.
Oh, krass. Ich weiß nicht, ich dachte, es hätte nur 3 auf der einen Seite und 1 auf der anderen Seite gegeben. Aber okay, krass, 7 ist natürlich schon mucho macho. Aber das waren auch 2 so Schiri-Entscheidungen, wo man sich wirklich wünscht, dass es irgendwie mal, keine Ahnung, eine klare Entscheidung gibt. Aber es gehört zum Fußball dazu. Es hört sich so dumm an und es ist auch eine dumme Fußballphrase. Aber Fehlentscheidungen oder so knifflige Entscheidungen gehören einfach zum Fußball dazu. Und nicht nur in Deutschland, sondern überall.
Ja, wohl wahr. Das gehört wirklich dazu. Ich habe gerade aber nochmal nachgeschaut. Es sind wirklich 7 rote Karten gewesen.
Völlig verrückt. 7, krass. Okay, great. Ja, das ist echt verrückt. Aber wurden die, also ich gucke mir das gleich nochmal an, aber wurden die dann auch während dieses riesen Brawls gegeben oder war das dann so rote Karten, die im Nachhinein gegeben werden?
Okay. Nee, eine war 90 plus 13, 4 waren 90 plus 14 und eine war 90 plus 15.
Alles klar, also die haben sich gut bedient, ja? Stimmt. Und, ich verrate nichts, aber aus der Umgebung wird sehr wahrscheinlich mein Spieler der Woche kommen, aus dieser Superclásico-Konstellation.
Ja, das ist gar nicht so schlecht, dass du es gerade erwähnt hast. Ich hab mir noch gar keinen ausgedacht. Muss mir noch einen einfallen lassen. Muss mir noch einen überlegen. Ja. Also war auf jeden Fall ein spannender... Doch, wieso? Es macht doch nichts. Kann ich doch trotzdem. Es war auf jeden Fall ein spannender Bundesliga-Spieltag. Ich habe aber leider Gottes eigentlich live nur das Schalke-Spiel gesehen. Alles andere habe ich dann als Highlights verfolgt. Was ich allerdings live verfolgt habe, wir hatten es gerade schon kurz angeschnitten, war vergangenen Dienstag hatten wir ja noch ein DFB-Pokal-Spiel. Der SC Freiburg hat seine Revanche bekommen gegen RB Leipzig. Und ja, Brian, wie lief's denn?
Ich habe wirklich gerade, auch jetzt diesen Bundesliga-Spieltag war ich seit, also irgendwie, ich war übel hyped auf das Spiel, hatte übel Bock, wollte die richtig auch hier Zerfickungsalarm sehen, aber von unserer Seite her war leider nicht so. Sorry Leute, dass ich euch damit so nerve, aber ich hab den Bot so oft gesehen schon. Aber nee, es war richtig kacke natürlich. Obviously war ziemlich vercoacht, meiner Ansicht nach, und auch der von vielen Fans. Sind mit einer Fünferkette gestartet, hatten gar keinen Zugriff aufs Mittelfeld und da, wo die Sechser spielen, und wurden dementsprechend dann halt super schnell ausgespielt von den Leipzigern, die halt einfach schnell sind und taktisch gut und einfach auch technisch gut, und ja, dann war es halt, ist halt einfach schnell gelaufen, das Spiel. Und selbst wir hatten dann, glaube ich, in der 60. Minute, hat dann Leipzig eine rote Karte gesehen und sah es dann selbst nicht mehr. Also dazu kam noch ein Tor und ja, es ist, wie es ist. Jetzt hoffen wir, dass die Frankfurter denen den Garaus machen im Finale, aber ja, ist schon bitter.
Also was ich das Erstaunlichste fand in dem ganzen Spiel war eigentlich, dass Freiburg-Fans den Innenraum stürmen wollten während dem Spiel und irgendwie Gegenstände auf den Platz werfen, wo ich mir dachte, was ist denn mit Freiburg jetzt auf einmal los?
Ja, ich habe mich auch gefragt, was mit Leipzig los ist, dass sie von einem 2-Euro-Stück sich getroffen lassen. Also keine Ahnung, es war irgendwie weird von Leipzig, keine Ahnung, hab's nicht verstanden.
Hä? Was? Was war daran?
Warum hättest du gegen Leipzig?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Die wurden von einem 2-Euro-Stück getroffen und haben irgendwie, fanden das weird. Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden.
Ganz kurz nur, was findest du denn daran weird? Du wärst von einem Objekt getroffen, was dich nicht treffen soll, und ja, du regst dich darüber auf.
Nee, ich reg mich nicht drüber auf. Ich reg mich schon, also ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat. Vor allem, es war jetzt auch die unnötige Situation, weil es halt schon das Spiel verloren war. Aber auf der anderen Seite, das passiert halt mal bei einem Fußballspiel und dann wird halt direkt so getan, als wäre das jetzt das größte Skandal.
Du sprichst wieder aus Emotionalität und aus Hass gegen RB Leipzig.
Unnormal. Also Brian, du hast selten so eine Scheiße gelabert. Ja.
Nein, also um das nochmal korrekt zu stellen. Erstens, ich verurteile das und ich finde es auch nicht richtig, aber man muss es im Kontext betrachten. Es passiert bei jedem Spiel und es passiert mit viel härteren Gegenständen und jetzt da rumzuheulen wegen so einem 2-Euro-Stück finde ich irgendwie so ein bisschen, naja.
Ich weiß nicht wirklich, ob RB Leipzig rumheult wegen den 2-Euro-Stück oder eher aufgrund der Tatsache, dass Fans auch versucht haben, den Innenraum zu stürmen, Brian.
Ja, das ist eine andere Sache. Das habe ich auch nicht verstanden, wieso.
Ja, du wendest auch gerade eine sehr komische Rhetorik ein. Also du sagst so, ah ja, wir haben es falsch gemacht und es war schlecht von unseren Fans, aber es kann ja noch viel schlimmer werden. Und es ist, also ja, nee, ich würde dazu ganz kurz sagen, also RB Leipzig hat einfach vorne sehr, sehr gute Offensivspieler. Dani Olmo wechselt wahrscheinlich den Verein in diesem oder nächsten Jahr und Christopher Nkunku hat ja schon unterschrieben mit Chelsea. Für ihn ein Downgrade in meinen Augen, aber es sind zwei extrem, extrem starke Spieler und da hatten die Freiburger wenig Chance. Ja, einfach ein verdienter Sieg von RB Leipzig. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von deren Offensivfußball und ich denke, dass die im Pokalfinale auch keine Probleme damit haben werden, die Eintracht locker 3-1 oder 3-0 wegzufegen.
Ja, nee, auf jeden Fall, also das war überragend teilweise.
Ja, wo die Eintracht und ja auch
vor allem, eigentlich, also, muss man... Sorry, es ist wirklich ein bisschen verzögert, gell?
Ja, sprich ruhig, Brian.
Nee, ich wollte nur auch noch sagen, dass ich auch, also es war teilweise auch wieder ein Klassenunterschied und man hat so gemerkt, dass es bei uns an Ideen vorne fehlt und der Einzige, der so mal wirklich einsteckt, ist dann mein Namensvetter Weißhaupt und ja, also man merkt so ein bisschen, dass einfach auch gefühlt die Luft raus ist, was diese Spiele angeht. Eben wie bei Frankfurt, dass du halt einfach dann irgendwann mal die Ideen fehlen, irgendwie auch so ein bisschen die Luft raus. Ich glaube, 43. Spiel schon jetzt gewesen, diese Saison und so weiter, also es ist schon heftig und ja, keine Ahnung, es tut weh.
Ja, ist verständlich, aber was ich irgendwie krass finde, so gefühlt kriegt Freiburg zurzeit so ein bisschen irgendwie ihre Grenzen aufgezeigt. Also das ist irgendwie immer so ein komisches Auf und Ab. Und wir hatten es letzte Woche noch darüber, sie gewinnen ab und zu ihre Spiele so random. Wie hast du gesagt, Preis Gauner oder irgendwie so. Und aber das
Preis hat
das
Gauner.
Irgendwie so die letzten Wochen habe ich das Gefühl, ihr habt da oben wirklich einfach nichts verloren. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass ihr richtig auf die Fresse bekommt, auch nächstes Jahr in Europa.
Schwierig zu sagen. Also ich meine, auf der einen Seite ficken wir halt so Leute wie Schalke dann hart.
Herzlichen Glückwunsch, Platz 18 zu dem Zeitpunkt gewesen.
Ja, aber gut, aber Mainz gewinnt nicht. Aber auf jeden Fall, es ist auch so, dass halt diese Saison viele Spiele gewonnen wurden, die halt eigentlich unentschieden Spiele sind. Und ich glaube, dadurch halt auch diese massive Punkteanzahl kommt. Dass aber dieser Platz oder der momentane Stand in der Tabelle einfach nicht realitätsgetreu ist und deshalb man auch in solchen Spielen, wo man eigentlich als, sag ich mal, Mitfavorit reingeht, dann doch relativ klar die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Der Kader ist nicht breit genug, es ist auch ein Offensivspieler wichtiger verletzt und dann passiert das halt.
Ja, also wir hatten es mal wieder jetzt viel über Schalke und viel über Freiburg, allerdings an Verein, über den wir jetzt gleich nach dem Quiz noch kurz sprechen müssen, ist die SSC Napoli, weil die nach wie vielen Jahren wieder italienischer Meister geworden ist, wer weiß es?
33.
Korrekt, genau. Neapel stand Kopf, mal wieder italienischer Meister, großer Traditionsklub, und die Bilder, die man gesehen hat, waren echt unglaublich mit der Stadt, mit überall Feuerwerk und die Leute, die in Tränen ausgebrochen sind und keine Ahnung. Also das waren echt coole, coole Bilder. Allerdings, bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt erstmal zu einem Quiz, das natürlich den passenden Themenschwerpunkt hat. Neapel. Genau, und ich durfte ja das Quiz diese Woche vorbereiten, und wir starten doch direkt mit Frage 1, ganz basic erstmal, dass wir überhaupt wissen, über wen reden wir denn überhaupt? Wir reden auch über die Stadt Neapel, und da wäre jetzt erstmal die Frage, wie viele Einwohner hat denn überhaupt die Stadt Neapel? Sind es 5,3 Millionen, 3 Millionen, 1,3 Millionen oder 2,1 Millionen?
D.
Boah, ich hätte komplett... Ich hätte komplett falsch geschätzt. Ich hätte einfach irgendwie 750.000 gesagt, aber ich glaube, ich gehe mit Antwort C. 1,7, glaube ich, war das.
Nee, Hannes sagt 1,3, Brian sagt 2,1. Es sind 3 Millionen, also ihr seid beide falsch. Ist circa so groß wie Berlin, ein bisschen kleiner als Berlin, interessanterweise. Dann kommen wir auch schon zu Frage 2. habe ich dazu, muss man sagen, ich habe so ein bisschen geguckt, dass ich so ein bisschen irgendwie Fun Facts mit reinbringe oder halt. Ja, Facts, die man jetzt nicht offensichtlich weiß über den SSC Neapel. Und da bin ich auf irgendwie eine krasse Geschichte gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon wusstet. Allerdings ist der SSC Neapel aufgrund von finanziellen Problemen 2004 die Spiellizenz entzogen worden für die italienische Profiliga. Und weshalb dann der Filmproduzent Aurelio De Laurentiis sich dem Verein annahm und diesen unter einem neuen Namen gründete. 2004 startete dann der neu gegründete Verein in die dritte Liga und kam 2007 wieder in der ersten Liga an. Doch 2 Jahre in der Zwischenzeit spielte der neu gegründete Verein unter einem anderen Namen. Und jetzt ist die Frage, in welchen Namen wurde der SSC Neapel umbenannt? In A. Forza Napoli, B. Napoli Soccer, C. Napoli Internazionale oder FC Napoli?
Boah. Ich wusste das gar nicht. Super interessante Frage. Ich tippe auf FC Napoli, weil das irgendwie so ein bisschen naheliegend. Wobei kein italienischer Club heißt FC, ne? Das ist auch irgendwie blöd.
FC Torino,
ich sag
oder?
Forza. Forza. Ah, stimmt. Forza Napoli, sag ich.
Ich gehe mit Napoli Internationale.
Ja, ihr seid beide falsch. Das ist auch wirklich ein Name, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es ist Napoli Soccer. Völlig random.
Crazy.
Ja, was erwartest du von uns? Was erwartest du von uns, weil sollen wir jetzt heulen vor Glück?
Nee, keine Reaktion, sprachlos. Allerdings, also wieder beide falsch. Vielleicht könnt ihr jetzt meine Frage richtig beantworten.
Halt. Eine Frage direkt dazu. Das heißt, der jetzige Verein ist eigentlich ein anderer als der damals die Meisterschaft gewonnen hat.
Nein, das ist der SSC Neapel immer, nur denen wurde die Lizenz entzogen 2004 für die Profiligen. Und deshalb wurden sie unter einem neuen Namen, quasi derselbe Verein wurde unter einem neuen Namen neu gegründet und musste dann aber wieder in der dritten Liga anfangen und hat sich dann wieder hochgespielt bis in die erste Liga, wo sie dann allerdings auch 2007 wieder unter SSC Neapel gespielt haben.
Alles klar.
Genau, dann kommen wir noch mehr zur Geschichte von SSC Neapel. Und zwar jetzt die Frage, sie wurden eben, wie wir vorher schon gesagt haben, dieses Jahr nach 33 Jahren mal wieder Meister. Und jetzt ist die Frage, wann konnte der SSC Neapel denn seine beiden anderen Meisterschaften feiern? Ist es A, 1961 und 91, B, 84 und 88, C, 1970 und 2003 oder D, 1987 und 1990?
Ich weiß es.
Ich glaube, es ist D. Ich glaube, es ist D.
Ja.
Mit ein bisschen Nachdenken muss man es direkt richtig erraten, weil dann ist nämlich nur noch eine Antwort möglich, wenn es 33 Jahre her sein soll. Genau, ihr habt beide recht, 1987 und 1990 gewesen. Auch schon eine Weile her gewesen. Kann natürlich noch einen anderen Verein, bei dem es schon länger her ist. Kommen wir zur nächsten Frage.
Freiburg, 1907.
Echt, oder was?
Ja, das ist der andere Freiburger Verein, der ist 1907 Meister geworden. War nicht der SC.
Und der SC Freiburg ist noch nie Meister geworden?
Nee, tatsächlich nicht.
Ach krass, das ist auch erstaunlich. Kommen wir zur vierten Frage zum SSC Neapel. Und zwar sind die zwei Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader, die sollten euch ja eigentlich bekannt sein. Also das sind einmal Osimhen mit 100 Millionen und Kvaratskhelia mit 85 Millionen Marktwert. Jetzt ist allerdings die Frage, das fand ich erstaunlich, nämlich wer ist denn der Spieler mit dem dritthöchsten Marktwert im Kader? Es ist A, Piotr Zielinski, es ist B, Giovanni Di Lorenzo, es ist, habe ich jetzt C, Min Jae Kim oder es ist D, Alex Meri?
Dadurch, dass es dich überrascht, würde ich mit D gehen, denn ich weiß, also ich habe C, weiß ich, dass er nicht so teuer war. Ich glaube, er kam für 3 Millionen, deswegen glaube ich, ist es Option D.
C. Ich glaube C, weil das ist doch der Verteidiger, der relativ gehypt auch ist.
Genau, aber ich weiß nicht, ob sein Marktwert so crazy in die Luft gegangen ist. Also ich weiß, er ist recht günstig gekommen. Ich weiß nicht, ob sich sein Marktwert, also wenn er sich gestiegen hat, kann es sein, aber nicht so hoch, weil er recht günstig kam. Deswegen glaube ich, Antwortmöglichkeit D.
Also ich löse mal auf. Der billigste von den Vieren ist Alex Meret mit 18 Millionen. Das heißt, Hannes, du lagst schon mal falsch. Danach kommt Giovanni Di Lorenzo mit 28 Millionen. Dann kommt Piotr Zielinski mit 40 Millionen. Und der drittteuerste Spieler im Kader von SSC Neapel ist tatsächlich der Innenverteidiger Min Jae Kim. Ich weiß nicht, ob er den wirklich so ausspricht, aber ich mache es einfach mal. Der kam vor 2 Jahren, glaube ich, von Fenerbahce, richtig? Ja, Hannes nickt, also gehe ich davon aus, das stimmt. Ist immer schlecht, wenn man mit Gesten arbeitet in einem Podcast, Hannes.
Ja, sorry, aber ich sehe dich ja, mein Schatz. Auch wenn wir ein Ultra-Delay haben in unserem Video, das ist echt ein bisschen nervig.
Ja, ist echt ein bisschen anstrengend. Deshalb kommen wir auch direkt zur letzten Frage. Wieder eine Fun-Facts-Frage. Welche Kuriosität unterscheidet die Fans des SSC Neapel von den meisten anderen europäischen Vereinen? Wegen eines Aberglaubens erfinden die Fans keine neuen Lieder, sondern singen die heute noch dieselben wie bei der letzten Meisterschaft. B. Um in den Stehblock zu den Ultras zu gelangen, muss man Mitglied einer Ultra-Gruppierung sein, in die man nur eintreten darf, wenn man mindestens 10 Jahre in Napoli gelebt hat. C. Es gibt im Stadion 2 rivalisierende Fankurven, die beide für den SSC Neapel sind. D. Trikots des Vereins dürfen im Stehblock nicht getragen werden, da diese nur für die Spieler bestimmt sind. Wenn man sich ein Trikot selbst kauft, wäre das eine Beleidigung der Ehre.
C. Ich glaube auch, dass es C ist, weil jetzt bei den Meisterlichkeitsfeiern waren viele Leute mit dem Trikots unterwegs, deswegen ich glaube auch C. Hört sich cool an.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Es gibt im Stadion 2 rivalisierende Fankurven. Einmal die Kurve A und einmal die Kurve B. Ich kann euch allerdings nicht sagen, warum es die gibt. Ich habe das versucht nachzugoogeln und nachzurecherchieren. Ich habe auch ein Interview gefunden mit einem der ehemaligen Kapos der Kurva B. Und selbst er hat auf die Frage einfach nur geantwortet, zusammen sind wir unorganisiert und bekommen irgendwie nichts auf die Kette. Und getrennt in kleineren Gruppierungen kriegen wir das irgendwie besser hin, uns gegenseitig zu organisieren. Also es gibt, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das besser, aber ich habe jetzt keinen richtigen Grund dafür gefunden.
Nö, aber hört sich plausibel an.
Ich auch nicht, aber irgendwie, ich hatte das auch schon mal gelesen. Ich glaube, ich habe mal einen Wikipedia-Eintrag gelesen und da stand das, glaube ich, auch, dass die eben 2 unterschiedliche Fangruppierungen haben. Wobei das ja an sich erstmal nicht ungewöhnlich ist, dass Ultras sich aufteilen. Es gibt ja unterschiedliche Ultra-Gruppierungen, aber ich glaube, die sind eben auch, der Unterschied ist, dass sie in 2 Kurven sitzen und das macht es eben so besonders. Wahrscheinlich auch die Stimmung im Stadion, das kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, weil ich noch nie da war, aber ich gehe davon aus, dass das natürlich einen massiven Einfluss auf die Stimmung hat.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das fand ich schon spannend. Also klar, wie du gerade sagst, Brian, es gibt immer verschiedene Ultra-Gruppierungen, aber ich habe noch nie davon gehört, dass es dann wirklich 2 verschiedene Stehblöcke gibt, die dann eben Stimmung machen. Das war's mit dem kleinen SSC Neapel-Quiz und damit kommen wir dann auch direkt dazu. Ja, sie sind Meister geworden. Wir hatten es schon öfter über die Mannschaft und über den erstaunlichen Werdegang die Saison. Dass sie es jetzt tatsächlich geschafft haben, ist schon krass eigentlich. Und was ich halt am Crazysten an der ganzen Geschichte fand, dass man wirklich immer wieder, wo man die Bilder gesehen hat oder Videos oder keine Ahnung was, dass immer wieder Leute drunter geschrieben haben, Fußball ist doch mehr als nur ein Sport.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke, wenn man so Bilder sieht, die haben ja teilweise komplette Stadtviertel in Trikots und Namen mit Spielern voll gemacht. Also da merkt man, ja, Fußball ist mehr als Sport. Es kann gut oder schlecht sein. Es kann aber, also meistens ist es inoffensiv. Ich freue mich extrem für die Fans von Neapel. Ich finde es erstaunlich, wie viel wir jetzt über Neapel gesprochen haben und der Name wahrscheinlich des größten Spielers aus der Geschichte von Neapel nicht gefallen ist, nämlich Diego Armando Maradona. Es haben jetzt viele gesagt, dass die ganzen Titel, die in letzter Zeit gewonnen werden, in seinem Namen sind. Es hat ja Messi die Weltmeisterschaft geholt und Neapel hat jetzt die Meisterschaft geholt. Deswegen ist es wahrscheinlich in seiner Ehre. Die haben ja auch das Stadion nach ihm umbenannt. Ich freue mich riesig für diese Mannschaft, weil, wie du gesagt hast, weil es ist eine Traditionsmannschaft. Ich hoffe, dass sie die Spieler halten können. Ich weiß nicht, ob Victor Osimhen und Kvaratskhelia ihn erhalten bleiben. Ich weiß, dass sie den Vertrag mit dem Trainer, ich habe leider seinen Namen vergessen, verlängert haben, aber Kvaratskhelia und Osimhen, ich weiß nicht, ob sie bleiben. Vielleicht schon, vielleicht wollen sie weiterhin Erfolgsgeschichte schreiben, aber sie sind ja schon Legenden dieses Clubs, egal ob sie länger bleiben oder nicht, denn sie haben dieser Stadt ihren dritten Titel geschenkt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ein paar Kinder Victor heißen werden in den nächsten Jahren und Kvaradonna ist zwar ein ungewöhnlicher Name, aber das kann auch vorkommen.
Ja, absolut. Ich finde auch, dass ich wollte es eigentlich auch mit Maradona sagen, dass der Typ einfach ein paar Jahre zu früh gestorben ist. Und jetzt hätte er sterben können. Jetzt, aber jetzt ist es einfach zu spät. Schade, weil es ist echt krass, dass in einem, sag ich mal, in weniger als einem Jahr praktisch sowohl Argentinien als auch Napoli, also diese beiden wichtigen Institutionen des Weltfußballs, die größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte wiederholen können. Beziehungsweise ihrer Landesgeschichte in dem Fall. Und das Maradona leider nicht mitbekommen hat. Gleichzeitig möchte ich noch darauf hinweisen, dass tatsächlich die Serie A jetzt in den vergangenen 4 Jahren 4 verschiedene Meister hatte. Das ist auch in den anderen großen Profiligen nicht der Fall. Zeugt auch wieder dafür, dass diese Liga durchaus wieder an Resonanz und an Abwechslung gewonnen hat, das sie in den vergangenen Jahren ja nicht hatte mit Juventus als Serienmeister. Das finde ich auch bemerkenswert. Klar, liegt auch an den Mysterien und so weiter und so weiter und so fort. Aber auch man sieht es ja auch, Inter und AC im Halbfinale der Champions League spricht auch dafür, dass die Vereine wieder an Größe gewonnen haben und das durchaus durchaus spannend zu beobachten.
Ja, vor allem, wie du gerade sagst, mit den 4 verschiedenen Meistern gewinnt die Liga halt auch krass an Attraktivität, würde ich sagen, weil es dadurch einfach immer wieder konkurrenzfähige Mannschaften gibt innerhalb der Liga und dadurch dann du eben einfach mehrere attraktive Vereine hast, die dann auch eben für ausländische Spieler, für Topstars attraktiver werden.
Klar, und ich denke, wenn wir jetzt uns die Entwicklung anschauen, gibt es einen Mann, den wir dafür danken können, nämlich Cristiano Ronaldo. Er kam, hat die Meistersträhne von Juventus gerissen und ist dann gegangen. Also vielen Dank, Ronaldo, dafür, dass du die italienische Fußballliga attraktiver gemacht hast. Denn davor hatte, glaube ich, Juve 9 Jahre hintereinander gewonnen. Er kam, 2 Saisons hat er es geschafft. In der dritten wurde es richtig brenzlig. Sie sind fast nicht mal in die Champions League gekommen mit Juve. Aber dafür wurde jetzt die Liga interessanter. Also Cristiano Ronaldo hat wieder bewiesen, dass er es drauf hat.
Ja, es liegt mit Sicherheit nicht nur daran, dass Juve schlechter geworden ist, sondern eben auch Napoli ja natürlich jetzt besser geworden ist und Inter und AC natürlich auch besser geworden sind, wie sie eben, wie Brian gerade schon angesprochen hat, in der Champions League unter Beweis gestellt haben oder unter Beweis stellen werden diese Woche. Und das bringt uns jetzt auch schon zu den Champions League Halbfinals, die Woche stattfinden. Ich sehe schon, Hannes wird ein bisschen nervös. Ich glaube, seine Mittagspause endet jetzt dann bald. Aber über die 2 Champions League Halbfinals müssen wir noch kurz reden. Steht das Stadtderby an, 2 Spiele im gleichen Stadion, einmal San Siro und einmal, wie heißt der Inter nochmal?
Giuseppe Meazza.
Genau, richtig. Eure Gedanken, wer setzt sich durch bei dem Mailand-Derby?
Milan. Ich glaube Milan, weil einfach die abgehärteter sind und vielleicht auch tatsächlich gerade den besten Spieler der Welt mit Rafael Leao haben.
Ich denke, Milan hat eine sehr starke Saison, aber ich denke, der Sieg oder der Einzug ins Finale wird an Inter Mailand gehen, weil sie einfach die erfahrenere Mannschaft haben, schon länger in Europa wieder spielen und ich denke, mit Lautaro Martinez einen absoluten Leader in ihren Reihen haben, der extrem Bock hat, nach dem WM-Titel auf jeden Fall in das Champions-League-Finale zu kommen. Ich glaube, Inter Mailand kommt durch.
Ich bin bei Brian, ich tippe auch hier auf Milan, weil sie eben jetzt mit Napoli auch schon den vermeintlich größeren Brocken der italienischen Gegner hinter sich gebracht haben im Halbfinale, im Viertelfinale. Und deshalb, ich glaube, Milan hat jetzt, wie man so schön sagt, Blut geleckt und will jetzt noch bis ins Finale einziehen. Allerdings da noch den Hot-Take von mir dazu. Ich glaube, egal wer sich in den beiden Halbfinals durchsetzt, es gewinnt auf keinen Fall das Mailänder-Team den Champions-League-Titel.
Ich hoffe es.
Ich sage ganz ehrlich, Jungs, es gibt eine Mannschaft, die den Titel holen wird und das ist Real Madrid. City kann noch so gut in Form sein und Erling Haaland kann 4 oder 5 Buden knipsen, aber es gibt keine Mannschaft, die in der Champions League so smart spielt wie Real Madrid. Und ich denke, es ist auch nicht der Last Dance, aber vielleicht die letzte Möglichkeit für Spieler wie Toni Kroos, Modric, Nacho Fernandes.
Wie oft haben wir das schon gesagt? Wie oft haben wir das schon gesagt, dass das vielleicht eine der letzten Chancen für Spieler wie Modric und Kroos ist, weil sie schon so alt sind? Ja, und nächstes Jahr stehen sie dann wieder im Halbfinale.
Ja, weiß ich halt nicht, aber jetzt haben sie es auf jeden Fall soweit geschafft und ich denke, die fahren ihren sechsten Titel ein und sind dann mit einem Titel mehr als Cristiano Ronaldo die Spieler mit den meisten Titeln in der Champions League. Deswegen, ich denke, der Sieg geht an Real Madrid und dementsprechend denke ich auch, dass Real Madrid gegen Manchester City gewinnen wird.
Glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht dieses Jahr, weil Manchester City, ich habe das Spiel gegen Arsenal auch gesehen und die sind zu stark. Die werden sich das diesmal nicht nehmen lassen. Und ja.
Ich sag mal ganz dumm, beim Spiel gegen Arsenal habe ich das Gefühl, hatte Arsenal keine Eier. Also da hat Arsenal wirklich den Schwanz eingezogen gegen den großen Rivalen, denn jetzt am Wochenende hat City, glaube ich, 2-1 gegen Leeds gewonnen. Ich habe nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Gündogan wurde auch ausgewechselt von Guardiola, da gab es ein bisschen Stress, weil als das Spiel noch knapp war, gab es einen Elfmeter und Haaland hat zu Gündogan gesagt, so hey, komm, Captain, schießt du ihn, damit du wieder Selbstvertrauen kriegst und dann verschießt ihn Gündogan und dann wurde gleich nach der verschossenen Aktion ausgewechselt. Ich denke, City choked wieder in dem entscheidenden Moment und die Spieler aus Real Madrid unter Carlo Ancelotti, der vielleicht zur brasilianischen Nationalmannschaft wechselt, vielleicht nicht, wir wissen es nicht, die werden das Ding auf jeden Fall holen. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wie ein guter Kumpel von mir aus Zürich gesagt hat, es gab selten so eine langweilige Champions-League-Saison. Ja, klar, die Milans im Halbfinale ist interessant, aber es gibt jetzt keine großartige Überraschung und Real Madrid wird am Ende den Titel holen.
Also ich finde gerade eben die drei italienischen Mannschaften, die wir in den Viertelfinals noch dabei haben, waren alle drei Überraschungen. Deshalb, ich finde die Champions-League-Saison alles in allem jetzt alles andere als langweilig. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ich kann jetzt keinen Guess abgeben zu den einzelnen Partien von City gegen Real. Aber ich glaube auch, alles in allem wird sich Real durchsetzen und ins Finale einziehen. Kommen wir zu unserer Abschluss- und Lieblingsrubrik Player of the Week. Wer von euch möchte heute anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe angefangen mit Dortmund gegen Wolfsburg. Ich sage es nicht nochmal, keine Sorge. Da ist ja auch in letzter Zeit bei Dortmund ein Innenverteidiger aufgefallen, der in den letzten Wochen auch wieder echt einen Formhoch hat. Und ich rede nicht von Nico Schlotterbeck. Und zwar von Mats Hummels. Und mein Spieler der Woche ist dementsprechend Christian Wörns.
Geil.
Stark. Der auf jeden Fall den Status bzw. das Attribut des Kultkickers definitiv verdient hat und mir ja auch häufiger hingewiesen wurde, dass ich mal wieder den Kultfaktor reinbringen muss und ich ja auch als passionierter RB-Hasser auch Kultbeauftragter sein darf. Von diesem Podcast, bringe ich diesmal Christian Wörns mit und habt einen Spaß, ein gutes Foto zu finden.
Gibt es ein paar. Christian Wörns war ja die Schönheit in Person, da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Bilder. Ja, Noah Stark, sehr stark. Ich habe auch einen Spieler mitgebracht, der so ein bisschen Melancholie bei uns auslösen kann, nämlich der Trainer von River Plate, Martin De Michelis, der hat ja mehrere Jahre bei Bayern gespielt, hat eine legendäre Innenverteidigung mit Daniel van Beuten zusammengebildet. Dann unter Louis van Gaal leider den Verein verlassen, aber ein extrem starker, attraktiver Spieler, der cool in der Innenverteidigung war, ab und zu seine Tore gemacht hat und halt zu den Anfangsspielern meiner Zeit als FC Bayern-Fan gehört, deswegen habe ich Martin De Michelis mitgebracht.
Hannes, ich glaube, du musst zuliebe all unserer nicht spanisch sprechenden Zuhörerinnen und Zuhörern den Namen nochmal so aussprechen, wie man ihn in Deutschland ausspricht, damit sie Bescheid wissen, wen du meinst.
Ich meine Martin De Michelis.
Demi Kalis. Ja, stark. Ich habe einen Spieler dabei, der gewisser mit Sicherheit keine Melancholie auslösen wird, aber auch den etwas Kultstatus mitbringt. Dazu würde ich mal wieder die kleine Rubrik hier einführen und seine Station vorlesen und mich interessiert, ob ihr erratet, um wen es sich handelt. Wir fangen von seiner ersten bis zur aktuellen Station an, und zwar FV Weinstadt, SV Fellbach, TSV Schmieden, FSV Waiblingen, Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, 1. FC Normannia Gmünd, TSG Hoffenheim, Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha BSC, Werder Bremen, Hertha BSC, 1. FC Köln.
Davy Selke.
Stark. Stark kann es als direkt raten. Ja, Davy Selke hat schon viel verbrannte Erde hinter sich gelassen, aber hat am Wochenende gegen Leverkusen, die zurzeit auch ein großes Formhoch haben, 2 Tore gemacht. Ich habe das Spiel gesehen, nicht schlechter Specht. Deshalb mein Player of the Week, Davy Selke.
Stark. Ja, der ist überhaupt, also Zero Melancholie.
Ja, das dachte ich mir eben auch. Na gut, gut.
Jungs, trotz etwas. Gut.
Ja, eben, habe ich ja gesagt. Hat auch den gewissen Kultstatus. Ja. Trotz etwas technischen Problemen und Delay heute, würde ich sagen, war es doch mal wie immer eine starke, starke Folge. Es hat mich natürlich gefreut, Hannes, dich mal wieder live und in Farbe zu sehen und von dir zu hören. Brian, dich habe ich ja erst schon gesehen. Deshalb gar nicht so spektakulär heute gewesen. Danke
nett,
euch,
wie Jungs. Immer nett.
Ja, danke euch, Jungs. Brian, Folgentitel lautet?
Zerfickungsalarm.
Sehr gut. So sieht's aus. Folge steht. Jungs, ich wünsche euch nur das Beste.
Tschaußen. Passt auf euch auf.
Schönen Abend, Jungs. Wir sehen uns.
Tschüss, ciao.